This is Radio.
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Schwarze Zeiten gehen wir mit all der Freude und mit dem Schmerz. Zusammen schaffen wir's. Und wieder wollen wir euch kämpfen sehen. Wir wollen euch laufen sehen. Wir wollen euch jubeln sehen. Und singen wieder bald so wunderbar.
So, Mittwoch, der 4. März 2015. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass on Air live im Bermudafunk. Und auch heute haben wir euch wie so häufig zwei interessante Studiogäste mitgebracht. Unsere Gäste am heutigen Abend kommen aus der Jugend des SV Waldhof. Da ist zum einen Horst Kilian, seines Zeichens ehrenamtlicher Jugendleiter beim SV Waldhof. Hallo Horst.
Hallo.
Und zum anderen Simon Lander, ich glaube, deine offizielle Bezeichnung ist Jugendkoordinator.
Korrekt.
Du bist allerdings nicht ehrenamtlich, sondern hauptamtlich beim SV Waldhof tätig. Ja. Hallo.
Hallo.
Ich hoffe, ihr verbringt eine interessante Stunde mit uns zusammen hier, live aus dem Studio 1 des Bermudafunk. Wie so häufig hat sich der Dasch hoffentlich während meines Intros eine erste Frage überlegt und legt jetzt dann gleich los.
Ja, hallo zusammen.
Bevor wir uns über das eigentliche Thema des Abends unterhalten, würde ich ganz gerne mit euch über die Situation der ersten Mannschaft kurz reden wollen, eure Einschätzung dazu. Für unsere Gäste, die vielleicht noch nicht Bescheid wissen, wir haben zwei Spiele in der Rückrunde gehabt, eins unerwarteterweise gegen den tabellenletzten Baunatal verloren und eins, ja, wie auch immer, gestern gegen die zweite Mannschaft von Kaiserslautern verloren. Jetzt stehen wir relativ weit unten. Was glaubt ihr, und von eurer Situation aus gesehen, kommt auf den Verein jetzt zu? Wie wird es sich unter Umständen entwickeln? Wie seht ihr aus?
Alter vor Schönheit.
Beide, ja.
Alter vor Schönheit, also gut, fange ich an. Es muss uns Sorge machen, natürlich. Wir hatten uns gedacht, nach den ganzen Vorbereitungsspielen, wo die Mannschaft eigentlich viel gute Spielzüge hatte, auch viele gute Spiele gemacht hat, dass es etwas besser läuft. Warum das jetzt nicht so läuft, kann ich jetzt nur vermuten, aber ich weiß nicht, ob das zutrifft. Sicher ist ein Nachteil, dass sie immer nur auf dem Kunststraßenplatz bei uns im Jugendbereich trainiert haben, was uns sowieso Sorgen macht mit unseren Trainingseinheiten. Das ist sicherlich ein Nachteil. Der Platz ist kleiner als ein normaler Stadion- und Rasenplatz. Da muss man sich ja erst wieder umgewöhnen. Insofern finde ich es bedauerlich, dass von Seiten der Stadt kein Rasenplatz zur Verfügung stand jetzt für die Vorbereitungszeit. Und letzten Endes hat es halt auch ein paar Aussetzer gegeben, so wie man hört. Ich selbst war bei den Spielen nicht dabei. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht in eine Situation kommen, wo es dann auch wieder mit den Nerven eine große Rolle spielt bei den Spielern. Und wir müssen am Wochenende unbedingt punkten, sonst wird es ganz, ganz eng, meiner Meinung nach.
Simon?
Da schließe ich mich eigentlich vom Horst der Meinung an. Ich glaube, ich weiß sogar, dass sie mal im Kalbenstadion trainieren durften. Aber natürlich ist
einmal.
Ja, ist auch nicht genug für Regionalliga. Also das ist schon richtig. Gegen das Wetter kann man ja aber auch nichts machen. Und man weiß ja, wie heutzutage viele Fußballplätze werden mehr als Zierrasen genutzt als eigentlich ein Fußballplatz. Das erleben wir ja fast wöchentlich. Und
was meinst du damit? Das verstehe ich gar nicht.
Ja, viele Vereine, viele Platzwerte, die denken, dass der Rasen halt immer schön grün sein muss. Und bei jeglicher Wolke am Himmel wird man auf den Kunstrasen geschickt. Der Rasen soll schön da liegen, das Panorama soll stimmen, anstatt man halt auf dem schlammigen Rasen spielen darf. Das ist so.
Ja, du sagst jetzt, der Platzwart schickt euch rüber. Ist es denn?
Nein, nicht bei uns. Allgemein meine ich das jetzt. Bei uns. Ja, bei uns wissen wir ja die Situation, wie sie ist.
Also ich als Laie, ist es wirklich so, dass es so ein extremer Unterschied macht, ob man seine Vorbereitung auf Kunstrasen spielt und dann auf den normalen?
Definitiv.
100%.
Zumal wir haben jetzt auch noch einen älteren Kunstrasen, der ist ja auch schon 8-9 Jahre alt, der größere von den drei kleinen Kunstrasen, sagen wir es mal so. Da merkt man schon extrem, wenn die erste Mannschaft komplett auf dem Rasen trainiert hat und jetzt im Winter die Vorbereitung drauf macht. Klar, entstehen dann ganz andere Verletzungen und Probleme, weil das eine ganz andere Dämpfung ist, ein ganz anderes Feeling also auf dem Rasen. Das merkt man schon. Ist schon extrem. Wir merken es bei der A-Jugend. Wir trainieren gerade umgekehrt. Wir trainieren die ganze Zeit auf dem Kunstrasen. Wenn wir dann auf den Rasen müssen, da geht uns die Luft halt nach 50, 60 Minuten aus, weil das eine ganz andere Belastung ist.
Wäre das mit einem neueren Kunstrasen ausgeglichener oder ist es egal?
Nee, den Unterschied glaube ich. Naturrasen ist Naturrasen, Kunstrasen ist Kunstrasen. Es ist vielleicht ein Tick angenehmer für die Torhüter oder auch für die Dämpfung, weil dann halt alles ein bisschen neuer ist. Oder auch die neuen Rasen, die sehen ja schon fast aus wie Kunstrasen. Aber wenn wir einen reinen Kunstrasen nehmen würden, wäre das Problem nicht weniger. Ich meine, die Stadien in den Bundesligen, die spielen ja mit so einem Gemisch zwischen Kunstrasen und Naturrasen, aber das ist Hybridrasen, heißt es, aber das kostet ja Schweinegeld. Also man muss ja Kunstrasen mit 400.000, 500.000 Euro rechnen.
Okay, dann lassen wir das Thema mal. Gut, wir kommen wahrscheinlich auf den Rasen und so weiter nachher auch nochmal zu sprechen. Wir reden ja auch über die U19 und so weiter. Bandits, Stichwort.
Bestimmt.
Bandits.
Ja, dann Schredder, willst du die erste Frage formulieren?
Okay. Die zwei, ne?
Die erste durfte ich ja nicht mal beantworten. Schön abgelenkt.
Ja, Also die erste Frage kommt vom Jay. Wie würdet ihr aus eurer Sicht die Situation am Standort Waldhof aktuell umschreiben? Wo seht ihr Probleme und dringende Verbesserungsmöglichkeiten? Also ich denke mal, das ist auf den Jugendbereich damit zu sagen, was ja euer Tätigkeitsfeld ist.
Wieder alte Verschönheit oder?
Ja, fang du mal an.
Vielleicht wechselt ihr euch ein bisschen ab.
Ja, ja. Das kriegen wir hin. Probleme allgemein haben wir jetzt letztendlich die Alltagsprobleme. Klar, wenn wir die Tabellenstände unserer Jugendmannschaften angucken, es gibt Besseres, es gibt aber auch Schlechteres. Wir müssen sehen, dass wir in der A-Jugend-Bundesliga, in der deutschen Premium-Klasse in diesem Altersbereich spielen. Da spielen wir halt schon gegen Profis letztendlich. Jeder Gegner von uns hat mindestens 15 Vertragsspieler drin, Amateurvertrag oder auch Soccermannschaft und Profiverträge. Deswegen sehen wir da weniger das Problem, weil wir einfach wissen, als Viertligist ist es eigentlich auch eine Ehre für uns, da uns gegen die Großen in Deutschland messen zu dürfen. Allgemein das große Problem ist halt, wir sind Viertligist. Wir sind mehr oder weniger ein Amateurverein und außenrum passiert so einiges, siehe Darmstadt, KSC, Kaiserslautern, die streiten sich jetzt um den Aufstieg in die erste Liga. Dass die natürlich auch gute Arbeiten machen und uns auch die Spieler wegholen und für uns das von Jahr zu Jahr schwieriger wird. Man kann aber auch Neckar-Elz, Walldorf nehmen oder Sandhausen. Die machen auch gute Arbeit, die investieren auch sehr viel, vielleicht auch sehr viel mehr wie der Waldhof in die Jugend. Die sind alle NLZ mehr oder weniger. Und das ist so unser Hauptproblem, wo wir haben, wo wir halt von Jahr zu Jahr merken, dass wir immer weniger die Talente an uns binden können, weil sie dann sagen, Zweitligist, Erstligist, das ist unsere Zukunft. Und wir halt mit Viertligist, haben halt wenig Argumente auch.
Da möchte ich kurz die Frage vom 305er irgendwie zwischen reinschieben. Er fragt nämlich, wo können wir gegenüber zum Beispiel Frankfurt, Mainz, KSC, Hoffenheim, du hast eben auch aufgezählt, punkten und warum sollte sich also ein Spieler für den SVW entscheiden und nicht zum Beispiel für Mainz?
Sag mal so, wenn man ein Angebot von Mainz hat, dann ist man wirklich einer in den ein ganz guter. Also ich definiere das für mich immer persönlich. Die erste Qualität, die geht nach Hoffenheim, Mainz, VfB Stuttgart. Die zweite Qualität wird dann eher Richtung Eintracht Frankfurt und KSC gehen. Das sind für mich einfach individuelle Abstufungen. Das ist schwierig, weil wenn Mainz ein Spieler von uns will, da steckt Geld dahinter. Das ist eigentlich ganz einfach gesagt. Das Einzige, wenn wir in den jungen Jahren, also in den unteren Jugendbereich, da können wir noch argumentieren. Erstens ist die Fahrerei, wenn das ein Talent aus Mannheim ist, sind es die Fahrereien. Wir haben Anpfiff ins Leben mit im Boot, sprich das Ganze außenrum, Schule, Beruf, Soziales, können wir gut vermarkten und ist auch eine geile Sache. Und halt die Familiäre. Ja, bei uns kennt jeder jeden. Wir haben keine drei Zentren, wie zum Beispiel Hoffenheim, einmal NLZ, einmal Förderzentrum, einmal Kidszentrum in verschiedenen Ortschaften, sondern bei uns läuft jeder da hinten ins Jugendförderzentrum rein, läuft am schönen Stadion vorbei und jeder kennt sich vom Sehen oder halt auch wirklich vom Kaffee holen bei uns. Das ist familiär. Das kommt sehr gut an und das ist auch unser Argument meistens, wenn wir die Spieler kriegen.
Und bis welche Altersklasse zieht dieses Argument?
Bis zur U14, U15, manchmal auch in der U16 noch, aber danach ist es unheimlich, weil es dann schon in diesen richtig professionellen Sport geht.
Kannst du denn so ganz grob mal sagen, wie oft passiert es uns denn, dass unsere Spieler nach Hoffenheim, Stuttgart, Mainz?
Stuttgart ist eher weniger, Mainz haben wir jetzt ein Beispiel gehabt im Sommer, die sind jetzt aber auch schon wieder an 2, 3 Talenten von der U15 dran. Da spielen wir ja auch in der Regionalliga. Das heißt, das sind Spieler, die halt auf großer Bühne präsentiert werden. Und natürlich gelingt uns auch immer, Talente zu haben. Jetzt im Winter haben wir leider 2 Spieler zum KSC verloren. Sag mal, im Jahr hat man dann schon so 5, 6, 7 Top-Talente, die uns dann nicht in einer Mannschaft, sondern über die Jugend hin, wo uns verlassen.
Und das, was dann von solchen Vereinen zu uns kommt, ist dann, um jetzt bei dir zu bleiben, du hast vorhin von erster Klasse, zweiter Klasse, ist das dann die dritte Klasse?
Nee, oder? Die vierte.
Nein, das natürlich nicht. Also wir müssen das auch immer sehen. Für uns ist es ist es immer noch eine sehr gut. Also was wir kriegen und die Jungs, ich will die auch gar nicht schmälern, die bei uns spielen, um Gottes Willen, die reißen sich so dermaßen den Arsch auf und wissen genau, wo sie sind. Und die Jungs, die zu uns kommen, weil wir gucken natürlich, wenn wir jetzt nach Mainz gehen oder zum VfB Stuttgart gehen und einen entsprechenden Spieler an, will ich nicht zum Waldhof kommen, da schütteln die, glaube ich, auch den Kopf. Also das trauen wir uns auch eigentlich fast schon gar nicht. Aber wir holen halt die Jungs aus kleineren Vereinen hier in der Umgebung und wollen die aufbauen. Und die entwickelt man dann so über die Jahre hin, dass sie halt interessant für die großen Vereine werden. Sprich, wir sind ein Ausbildungsverein.
Aber wir kriegen keine Ausbildungsvergütung?
Manchmal.
Wann und wie?
Es gibt verschiedene Statuten oder verschiedene Regeln. Einmal gibt es eine, aber der Horst ist da, glaube ich, der macht das schon länger.
Also, ist nicht ganz einfach. Natürlich können wir für einen Jugendspieler die Freigabe verweigern, wenn er zu einem anderen Verein geht. Also ab der D-Jugend ist es möglich, bis zur E-Jugend von unten rauf natürlich nicht. Aber das ist natürlich vielfach auch Theorie, sage ich jetzt mal. Ja. In der Praxis wird es wohl kaum vorkommen. Wir sind auch nicht die Verantwortlichen, sowohl er als auch ich oder andere noch, die mit uns Verantwortung tragen, sind nicht unbedingt, sagen wir mal, darauf aus, dass die Spieler dann gesperrt werden, weil der andere Verein es nicht bezahlen will. Ja. Wenn wir natürlich von einem anderen Verein einen Spieler bekommen und mussten vielleicht dann doch was bezahlen, was wir normalerweise nie machen. Meistens ist es dann so, dass der Vater oder die Mutter das übernimmt, ja, für den die Ablöse aus dem Hessischen zum Beispiel, da gibt es Regelungen, die haben regelrecht festgeschriebene Ablösesummen, je nach Zugehörigkeit der ersten Mannschaft, in welcher Liga, wie viele Jahre in dem Verein der Junge schon gespielt hat. Da gibt es also Tabellen, kann man ablesen, was der Verein verlangen kann. Er muss es nicht, aber er kann es. Bei uns gibt es solche Tabellen nicht, ja? Aber da kann auch ein Verein sagen, ich will jetzt für den Spieler eine bestimmte Summe X. Ja, und wenn wir das nicht bezahlen, dann bezahlen wir es nicht und der andere Verein sperrt ihn möglicherweise. Wir haben da eine andere Einstellung, wenn wir nichts bezahlen müssen für einen Spieler, wenn der zu uns kommt, dann kann der auch wieder so gehen, wenn das alles ordnungsgemäß abläuft natürlich. Wenn er noch Rückstände im Beitrag hat oder noch Klamotten, die wir ihm leihweise gegeben haben und solche Dinge, dann werden wir natürlich zunächst auch mal sperren, um ihn dazu zu bringen, seine Rückstände entsprechend auszugleichen.
Aber ich glaube, die Frage ist eher gezielt mit Ausbildungsentschädigung, wenn sie einen Profivertrag unterschreiben. Also ja, da gibt's mehrere Möglichkeiten. Einmal, wenn er in U-Nationalmannschaften Einsatz hat, gibt es gewissen Summe X, die der DFB festlegt vor der Saison. Dann gibt es eine andere Alternative, die wie jetzt Hakan Kalanoglu oder Nadim Amiri zum Beispiel, Profivertrag unterschreiben. Dann müssen sie einen Einsatz in der Bundesliga haben und dann wird ein Jahr später aus dem, was der DFB auch wieder ein Jahr vorher festgesetzt hat, dann ein Pool ausgeschüttet. Es handelt sich hierbei, jetzt Hakan Kananoglu, der ist ja gang und gäbe im Moment, macht ja richtig gut alles. Für uns ist das vielleicht 1.500, 2.000 Euro. Für den KSC waren es 2 Millionen, für den Hamburg weiß ich nicht wie viele Millionen, für den nächsten wird es nochmal 20 Millionen.
Okay, wenn er international wechseln würde, würden wir allerdings würde eine andere Regelung greifen, dann würden wir auch eine Ausbildungsentschädigung bekommen. Ja,
Schürrle, genau, wenn der Hakan Kalanoglu in die Türkei gewechselt wäre, beispielsweise vom HSV, hätten wir so ähnlich wie der LSC über André Schürrle auch davon profitieren können. Allerdings innerhalb Deutschlands ist es nicht so.
Das Problem ist aber dann wird immer die Zeit in der Jugend gesehen. Ja, man teilt sich, glaube ich, 1% der Ablösesumme mit den anderen Vereinen in den letzten 5 Jahren in der Jugend. Ich glaube, das hat jetzt kaum jemand verstanden, ist aber auch schwierig zu erklären, auch für mich.
Ich glaube, das wird ziemlich frustrierend heute, ist die Sendung, oder?
Ich will es nicht hoffen.
Ich
habe wohl Kaffee ausgegeben.
Als er zum KSC gewechselt ist, haben wir allerdings nichts bekommen. Ich habe so im Ohr, als du das letzte Mal da warst, da gibt es irgendeine Vereinbarung von dem Verein in Baden-Württemberg oder irgendwas war da?
Nein, in der Regel, wie der Horst jetzt eben schon angedeutet hat, werden wir, also es ist ja immer ein Geben und Nehmen letztendlich. Damals war ich noch nicht als Jugendkoordinator dabei, da war mein Vorgänger, weiß gar nicht, wie genau das da abgelaufen ist, aber KSC, wir kriegen Spieler vom KSC, die kriegen Spieler von uns, das ist ein Geben und Nehmen, ja, man will ja wirklich das Beste für die Jungs. Hätten wir den Jungen jetzt gesperrt, klar, die Entwicklung, die kann man nicht vorhersehen. Wer weiß, ob der dann auch so gut geworden wäre und uns jetzt Spaß in der Bundesliga bereitet. Das weiß man ja nicht, aber letztendlich ist es im Umkreis von unserem Verein oder in unserem Gebiet, gerade in Baden-Württemberg, ist es ein No-Go, dass man Jugendspieler sperrt. Die Hessen und die Pfälzer, die sind ein bisschen anders eingestellt, aber ja.
Die Letzteren sind immer ein bisschen
anders. Aber die wollen manchmal auch Spieler von uns und da können wir uns revanchieren.
Beziehungsweise wir zahlen nie.
Okay, ich versuche mal wieder die Überleitung zur Frage, die der Schröder eigentlich gestellt hatte. Irgendwie Horst Kilian kam noch gar nicht dazu, sie zu beantworten. Wo siehst du denn aktuell Probleme oder Verbesserungsmöglichkeiten, irgendwie, was die Jugend anbelangt?
Ja gut, mehr ein Stichwort, ich sage nur Mädchen. Wie ihr wisst, haben wir zwei Mädchenmannschaften, eine C, eine B-Jugend. Und die ziehen sich alle drüben in den Umkleideräumlichkeiten des des Stadions am Alsenweg um. Haben ihnen extra die letzte Kabine zugebilligt, damit sie möglichst weit weg von den Senioren U23, die in der ersten Kabine sich umkleiden, sich bewegen. Aber trotzdem kommt es immer mal wieder vor, was auch nicht verwunderlich ist. Die Jungs von der U23, die gehen halt in die anderen Kabinen auch noch mit dem Handtuch um die Lenden und so weiter und so fort. Gut, bisher hat es noch keine Probleme gegeben. Die große Angst bei mir ist speziell, oder bei uns kann ich auch sagen, dass halt, wir machen das ja auch bei Spielen, bei Heimspielen mit den Mädchen. Da ist auch die andere, die Gastmannschaft, jeweils bei uns da drüben untergebracht. Und irgendwann kommt es sicher mal dazu, dass ein Elternteil von seiner Tochter, von einem Gast, erzählt kriegt, stell dir mal vor, was bei uns da abgeht, da laufen Männer mit einem Handtuch um die Lenden gewickelt durch den Gang und so. Vielleicht, ich will nicht sagen Schlimmeres, was ich damit sagen will, ist, wir müssen die Mädchen bei uns anders unterbringen. Wir können es nur drüber im Jugendleistungszentrum, können wir es nicht. Die Kabinen, die sind alle belegt, von morgens und also von nachmittags bis abends. Wir bräuchten einen extra Container mit zwei Umkleidekabinen und dazwischen Duschmöglichkeiten. Das würde man ausschließlich den Mädchen zur Verfügung stellen. Da hätten wir diese Probleme überhaupt nicht. Das Problem ist natürlich nur, das ist ein finanzieller Kraftakt. Diesen Container da hinzustellen, der Platz und so weiter, ist alles kein Problem, alles bei uns vorhanden. Aber das Ganze müsste halt eben entsprechend finanziert werden. Wenn wir da einen Gönner finden könnten, der uns das finanziert, Simon, du hast, glaube ich, mal so Erfahrungssätze mal ermittelt, was sowas kosten würde. Vielleicht kannst du mal sagen.
Circa 30.000.
Also circa 30.000, wenn wir da in der Richtung eine Unterstützung bekämen, da wäre den Mädchen sicherlich sehr, sehr geholfen.
Aber da war keine Dusche dabei.
Ach so.
Die Sanitärräume, die wissen wir ja alle, die
sind gut, teuer. Da müsste halt noch das andere dazu, aber jedenfalls, das wäre unbedingt erforderlich.
Oder jemanden, wir bauen oben auf. Im Jugendförderzentrum. Machen wir einen zweiten Stock.
Na gut, es wird natürlich dann noch teurer. Ne?
Würde das denn technisch gehen? Tragen die Wände?
Da gab es ja irgendwie. Da gibt es die wildesten Gerüchte. Ich habe schon beim Bauamt versucht, mal Pläne zu bekommen. Leider ist das entweder immer noch bei der Staatsanwaltschaft oder es gibt keine. Das wissen wir nicht genau. Aber laut meinen Informationen sollte es so geplant worden sein. Nur wenn ich jetzt sehe, dass nach 5 Jahren alles verschimmelt war, wo wir jetzt komplett im November neu machen lassen mussten, die Sanitärräume. Also wenn jemand bohrt, bin ich gern draußen außerhalb vom Gebäude.
Wie nochmal? Also ihr habt jetzt sanieren müssen, weil die sanitären Anlagen schon so runtergekommen waren?
Das war schon ein Jahr her.
Die die Lüftungsanlage war in einem ganz schlechten Zustand. Die war einfach zu schwach ausgelegt.
Es gab keine Lüftungsanlage.
Man muss sich vorstellen, ja, man hat in der Dusche hat man einen Ventilator reingemacht und der sollte automatisch immer diese Feuchtigkeit vom Duschen nach außen befördern. Das hat natürlich nicht funktioniert. Und dann ist halt irgendwann an der Decke oder an der Wand ein Stück runter, sind halt dann Schimmelpilze entstanden. Die hat man zwar so gut wie es geht wieder weggemacht, zumindest mal in Duschhöhe sozusagen. Aber was oben an der Wand war, das war natürlich, oder an der Decke war natürlich schlecht. Und deswegen hat man das Ganze saniert. Das hat einen Haufen Geld gekostet. Eine richtige eine richtige Anlage installiert, außen vorm Gebäude. Und also jetzt funktioniert es einwandfrei, ist überhaupt kein Problem.
Jetzt habe ich Angst, wenn die Lüftungsanlage angeht, dass die Leute verschwinden, so stark.
Ja, dann muss ich auch mal direkt fragen, wer hat das finanziert?
Anpfiff ins
Leben. Alles Anpfiff ins Leben.
Es war eine gute sechsstellige Summe.
Und für die Mädchen ist da aus der gleichen Quelle irgendwie nichts zu bekommen?
Oder? Wir sind immer wieder dran, aber auch Anpfiff ins Leben hat sein Budget und ja, wie gesagt, es liegt ja nicht primär, also klar, dieses Gebäude oder dieser Anbau, Container, wie man es nennen will, das ist jetzt uns erst, ist seit 3-4 Wochen, seit der letzten Sitzung, Jugendleitungssitzung, ist es aufgekommen, dass wir mal gucken müssen. Aber ansonsten, ja, das ist wirklich dieses Platzproblem und wirklich diese Problematik. Wenn was schief geht, dann kann es halt blöd werden und das wollen wir einfach vermeiden. Und deswegen gucken wir, dass wir da jetzt tätig werden.
Ja, gibt es da nicht auch eine Möglichkeit, mit dem Förderverein da was zu machen?
Auch sicherlich werden, also
der Förderverein. Oder fühlen die sich da nicht?
Doch, der Förderverein ist da voll und ganz auch dahinter. Da sind wir auch immer im regen Kontakt mit ihm, mit dem Herrn Hochheim und Herrn Schüssler. Auch deren Geld ist natürlich begrenzt und der Förderverein und wird nur durch die Mitgliedseinnahmen und, finanziert. Das wäre vielleicht auch mal ein Aufruf an die Waldhof-Familie, Fans. Kostet 60 Euro im Monat, im Jahr. Und sie unterstützen die Jugend jetzt wirklich extrem. Zum Beispiel die U15 gepusht worden, in der Wintervorbereitung, dass wir mal ein dreitägiges Trainingslager machen können. Letztes Jahr die U19 gepusht, nochmal vor an Ostern ein Trainingslager mitfinanziert, um den Aufstieg in die Bundesliga verwirklichen zu können. Und deswegen, also da mein Aufruf, werdet Mitglied.
Genau, Infos dazu findet ihr auf der Website des SV Waldhof. Da könnt ihr euch auch den Mitgliedsantrag, glaube ich, runterladen. Auf jeden Fall eine sinnvolle Angelegenheit. Ich muss mich übrigens entschuldigen, wenn ihr so im Hintergrund ein bisschen Lärm hört. Hier in der Feuerwache scheint ein Konzert zu sein unten in der Halle. Aber ich denke, so schwörend ist es nicht, irgendwie, dass wir uns nicht weiter unterhalten könnten. Ich möchte aber dann gleich, wenn wir es schon vom Förderverein hatten, die Frage von Che stellen. Er fragt nämlich, welche Rolle spielt der Förderverein um Herrn Schüssler, der ja auch schon Jugendkoordinator war, im System von Anpfiff ins Leben und wie würden Sie das Verhältnis beschreiben? Frage ich mal den Simon.
Und Förderverein der Jugend des SV Waldhof Mannheim, denn der eigentliche Name sagt schon, was Programm ist. Dieser hat mit Anpfiff ins Leben gar nichts am Hut. Er unterstützt die Jugend des SV Waldhof Mannheim. Da ist kein Anpfiff ins Leben oder so weit und breit. Es ist ein eigener, eingetragener Verein, wo sich zur Aufgabe gemacht hat, die Jugend zu unterstützen. Ein Glück ist der Herr Schüssler und der Herr Hochheim da, die auch wirklich sehr auf die Jugend bauen. Und der Herr Schüssler, wie man ja auch weiß, ist mein Vorgänger letztendlich. Der ist sehr interessiert, was die Jugend angeht und unterstützt uns mit Rat und Tat und auch mit finanziellen Mitteln. Also das hat absolut nichts mit Anpfiff ins Leben zu tun.
Ja, könntest du vielleicht mal kurz erklären, dass du trennst Anpfiff ins Leben und die Jugend des SV Waldhof Mannheim. Für viele ist es ja im Prinzip das Gleiche.
Ja, es ist auch das Gleiche, bloß oft, wir stellen uns, glaube ich, fast jeden Tag, kommt jemand und fragt uns diese Frage. Anpfiff ins Leben ist ein eingetragener Verein, Waldhof Mannheim ist ein eingetragener Verein. Beide Vereine haben eine Kooperation beschlossen, die die Jugend des SV Waldhof Mannheim unterstützt. Letztendlich ist Anpfiff ins Leben nur ein Sponsor des SV Waldhof Mannheims. Die Jugend, also die Anpfiff ins Leben hat die Aufgabe, die Jugend zu unterstützen und zu finanzieren. Und das ist in diesen Kooperationsvereinbarungen, steht es da alles drin. Und ja, wie gesagt, wir sind eins. Bloß viele Leute, die halt von außen kommen oder das nicht ganz so in der Materie drin sind, sehen das halt nicht. Da gibt es auch wildeste Gerüchte und Spekulationen. Wir wären nur ein Sichtungstool für Hoffenheim oder für den Herrn Hopp oder so. Und ja, wie gesagt, Anpfiff ins Leben engagiert sich in der Jugendarbeit für mehrere Vereine und da hat, ja.
Vielleicht kann ich noch mal kurz in die Anfänge zurückgehen. Der Herr Hopp, der hat nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Städten, in dem Fall jetzt reden wir jetzt nur mal von uns, auf dem Waldhof, Gartenstadt, das ist ein problematischer Stadtteil. Das sind zwei problematische Stadtteile. Da leben viele Leute, die eben nicht so entsprechend situiert sind, wie sie es gerne möchten. Und er hat sich als Aufgabe gemacht, wir nehmen jetzt den Waldhof, da bauen wir dann die zwei Kunststraßenplätze, das Jugendförderzentrum hin, damit die entsprechende Sportplätze, um ihren Sport zu betreiben, haben. Der Hintergrund ist nur der in diesem Bereich. Das Gleiche hat er beim LSC gemacht. Auch die Ludwigshafen-Gartenstadt ist ein ähnlich gelagerter Stadtteil, wie jetzt eben genannt. Und das war sein Ziel. Also mit Sicherheit war es nicht das Ziel. Wir machen jetzt da eine Niederlassung, die müssen uns die Talente schulen und dann gehen sie nach Hoffenheim. Das also bestimmt nicht. Der sponsert ja nicht nur hier in diesem Bereich, der sponsert ja auch in der Kultur, was weiß ich irgendwo
Medizin.
Noch. Also Medizin auch, ja. Also das will ich von Anfang an sagen, dass das eigentlich der Hauptgrund für ihn war, hier beim SV Waldhof sowas zu installieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja schon über 40 Jahre in dem Jugendbereich tätig und ich hätte mir nie träumen lassen, dass es mal so eine Anlage gibt, wie wir sie haben. Wenn ich mir noch die alten Situationen vorstelle, der alte Hartplatz, Stadion Rote Erde genannt und so weiter. Also ja, es ist, muss ich sagen, ich bin da sehr, sehr dankbar auch ihm,
das gemacht zu haben. Die kalten Duschen im Alzenweg.
Ja, aber auf der anderen Seite, es hat auch abgehärtet und... Okay, aber jetzt dann schließt dann doch ein bisschen auch die Frage an, schon wieder vom Schee. An den Simon, wie genau profitiert das Hopsche Konzept vom Heimatverein für seinen Heimatverein von der Kooperation zwischen Anpfiff ins Leben und dem SVE? Ich meine, es ist jetzt ja nicht so, dass er gar nichts davon hat, oder? Wie kommt Amiri zu ihm? Völlig unabhängig davon, wäre er sowieso zu ihm gekommen? Oder?
Hoffenheim ist ein eigener Verein wie Waldhof auch. Die haben halt, sage ich mal, das finanzielle Mittel, um auch Scouts in der Weltgeschichte rumzuschicken. Die haben halt spielen sehen und haben ihn angesprochen. Hat bei uns zwar schon die Zusage und mir die Zusage gegeben, dass er bleibt, aber dann haben sie ihn halt mit einem Vertrag oder was auch immer gelockt und dann ist er halt weg. Da hat aber auch schon ein Berater eine Rolle gespielt. Also wir müssen auch immer mal nachfragen, wo das hingeht. Also
konkret mit den Beratern, wann die Berater auftauchen, in welchem Alter oder was
meinst auch du damit? Auch, genau, richtig. Wie weit wir da auch.
Ja, aber jetzt muss ich nochmal auf die Amiri gehen. Also Amiri ist in welchem Alter gegangen?
Er hat die U16 bei uns gemacht, hat bei uns in der U16 gespielt und ist dann in Sprung zur U17, also alter Jahrgang B-Jugend, ist er dann nach Hoffenheim gegangen.
Mhm. Und wir dürfen ja keine Verträge mit denen machen, das ist nach wie vor so, weil wir kein NLZ
haben. Nachwuchsleistungszentrum sind vom DFB.
Gut, das heißt, wir haben sowieso keine Handhabe, rein theoretisch hätte jetzt auch jeder andere Verein kommen können.
Es waren auch andere Vereine dran, nur er hat sich halt dann für Hoffenheim entschieden.
Mhm. Aber so wie wir auch im Prinzip dran waren. Bist du nach wie vor der Ansicht, im Prinzip hat Hoffenheim gar nichts davon, von dem Anpfiff ins Leben, das sie hier machen, weil sie könnten die Leute sowieso abwerben, wenn sie wollen.
Hinterher. Genau, richtig. Korrekt. Ich meine, wir kooperieren zwar, oder wir kooperieren auch im Guten, weil wir müssen ja auch unseren Nutzen rausziehen. Ganz ehrlich, wie viele Spiele, die Schillings, die jetzt auch eine ganz große Rolle beim Kenan Kocak spielen, die sind auch von Hoffenheim zu uns gekommen, weil sie
dort... U19 Spiele,
ja,
genau, für die Zuhörer. Richtig,
aktuelle U19 Spieler.
Okay, also andersrum, der Weg geht auch andersrum.
Genau,
das richtig. Heißt, wenn einer in Hoffenheim sich nicht wirklich durchsetzen kann...
Dann haben wir halt einen guten Draht zu Hoffenheim, die uns dann einige Spieler empfehlen, ja.
Okay, andersrum wird der Draht aber dann auch entsprechend gut sein.
Andersrum natürlich, also ich werde nicht freiwillig meine besten Spieler abgeben oder wir, das ist ja Schwachsinn. Das Problem ist einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, die haben halt Scouts, die sind jedes Wochenende bei uns da, aber so wie Kaiserslautern, Mainzer Scouts, Stuttgarter, Frankfurter, also die sehen wir jedes Wochenende, wir kennen uns auch schon, der ehemalige, der für unseren Gebiet, der Herr Kapolger war ja selbst mal beim Waldhof, also er war auch mein Trainer in der B-Jugend. Die wissen schon, wie sie es machen, aber die haben halt auch das nötige Kleingeld dazu.
Das geht mir alles so schnell. Also da gibt es einen ehemaligen
Scout vom
Waldhof. Und der tut jetzt für wen?
Ein ehemaliger Trainer vom Waldhof, der scoutet für Hoffenheim. Und es gibt einen ehemaligen Trainer bei der A-Jugend vom Waldhof, der scoutet für Hoffenheim.
Und für KSC.
Und für KSC.
Gibt es ja auch noch einen.
Und es ist also wirklich gang und gäbe, dass zu den Spielen immer wieder regelmäßig von allen
Vereinen,
und die kennt ihr auch alle schon.
Ja, und so. Natürlich. Jedes Spiel. Also die kennen unsere Spieler auch schon auswendig eigentlich, aber sie gucken es trotzdem jedes Mal dasselbe Spiel.
Wir können denen kein Platzverbot erteilen, ja, das geht natürlich nicht, ne?
Ich habe es einmal gemacht. Kaiserslautern.
Okay.
Ah, dein Ruhm wächst dir.
Ich möchte irgendwie, wenn das jetzt geklärt war, oder möchtest verstanden. Du zu dem Themenkomplex ja. irgendwie noch was fragen? Nee, ist geklärt. Wir hatten eben das Jugendförderzentrum, beziehungsweise das Nachwuchsleistungszentrum, schwieriges Wort, NLZ, hast du vorhin so schön gesagt, angesprochen, als Klaus Haffner, unser Sportvorstand vom SV Waldhof, das letzte Mal, ich glaube Ende letzten Jahres bei uns in der Sendung war, hat er uns berichtet, dass er irgendwie mit dir, Simon, zusammensaß und ihr so ein bisschen überschlagen habt, was das Ganze uns kosten würde, und hat es selbst dann als derzeit unrealistisch eingestuft, dass wir ein solches Nachwuchsleistungszentrum bekommen, weil das einfach viel zu viel Geld kosten würde. Wie siehst du das Ganze?
Sehe ich genauso. Die Intention war einfach, diesmal zu checken, weil wir haben ja auch schon mal einen Antrag gestellt 2012 und da hätten wir es eigentlich auch fast geschafft. Jetzt im Nachhinein, so wie sich das Ganze entwickelt hat, der Fußball in unserer Region, ist es halt echt schwierig. Die Voraussetzungen wurden jetzt auch nochmal gestrafft vom DFB, das heißt, man braucht nicht nur einen Fußballlehrer, wo damals das Problem entstand, sondern da braucht man sogar zwei. Und so ein Fußballlehrer will natürlich auch mal ein bisschen was auf dem Konto sehen. Und für das, dass wir ein Viertligist sind und jetzt so blöderweise halt um Abstieg spielen in die fünfte Liga, da sollte man doch die finanziellen Mittel andersweitig ausgeben, erstmal zu gucken. Aber es macht ja auch keinen Sinn, jetzt auf Teufel komm raus, das DFB NLZ zu erreichen oder den Status zu bekommen. Wenn man das alles mit Klamm macht, hat man als Problem, wir haben keinen Nutzen davon, weil der größte Nutzen vom NLZ ist einfach diese Förderverträge, was der Dash vorhin schon gesagt hat, ausgeben zu können. Und die kosteten halt auch nochmal 325 Euro mindestens im Monat pro Spieler. Und wenn wir mal 4, 5 Spieler dem einen Vertrag geben möchten, dann kann man sich sehr hochrechnen. Aber ich kann es gerade nicht, wie viel das dann kostet. Aber auf jeden Fall liegt es wirklich am Finanziellen.
Mhm. Ja gut, dann haben
wir das wie so vieles irgendwie heute.
Ja, also es ist wirklich das, was ich auch vorhin gemeint habe, man muss überlegen, wo die Entwicklung des Fußball hingeht. 15-Jährige haben Berater, da geht es wirklich um Geld. Geld schießt Tore in der Jugend, auch im Seniorenbereich.
Ja, wie geht's denn, erzähl doch mal, wie geht's denn ab? Ab wann hat man, kommen die ersten Berater, kommen die zu euch oder wann kommen die Spieler mit einem Berater? Habt ihr Spieler, die einen Berater schon habt?
Ja,
U15, U16 Bereich auch schon?
Geh nochmal ein bisschen tiefer.
Im Ernst?
Ich habe sogar jetzt schon 2002 angeboten bekommen. Jahrgang 2002. Sprich, er ist die Jugend. Nee.
Nein, 2002 ist U13.
U13, der Jugend.
Von einem Spielerberater.
Von einem Spielerberater.
Der kommt dann auf dich zu und sagt,
du, ich hab hier was. Okay. Klar will er nichts. Aber ein Spielerberater vermittelt quasi trotzdem Spieler.
Ist das denn erlaubt? Ich dachte, da gibt es
eine Freundschaft. Das sind dann alles Freundschaftsdienste. Mhm. Ah, ich kenne den Vater, ist ein Freund von mir und so Spielchen gibt es ja, aber ist es ja.
Okay, ich gehe mal davon aus, bei den anderen, jetzt nehmen wir mal die A-Jugend, die verdienen alle schon richtig Geld, abgesehen von unseren Spielern. Mir hat mal jemand erzählt, jetzt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass man bei Hoffenheim bis zu 8.000 Euro als A-Jugendspieler verdienen würde. Ist das eine realistische Zahl?
Ich weiß nicht, was der Nadim Amiri verdient, der ist ja auch eigentlich noch offiziell A-Jugendspieler. Er hat jetzt einen Profivertrag unterschrieben. Der wird wahrscheinlich ein bisschen, kann sein, ich kenne die Gehaltsgefüge in den anderen Vereinen nicht. Also ich denke aber, dass mindestens ein 250 Euro Standard Amateurvertrag dort gang und gäbe ist. Nach oben sind natürlich keine.
Ist ja nichts,
also nein, aber es nach oben sind keine Grenzen.
Und bei uns verdienen die Spieler ein Taschengeld vielleicht oder überhaupt nichts?
Ja,
oder?
Sag mal so, ein Max-Ticket ist drin.
Okay. So viel dann auch zu den
Anreizen. Das halt auch brauchen. Also die haben dann nicht noch Geld für ein paar Schuhe oder so.
Du redest auch von unseren A-Jugendspielern, oder?
Von unseren A-Jugendspielern. Mhm. Also da haben wir mal ein Max-Ticket, haben wir mal.
Das ist aber dann wirklich Ruhm und Ehre.
Ja, natürlich.
Ja, und wenn wir sehen, ich weiß aus verschiedenen Quellen, die Trainer bei der A-Jugend in anderen Bundesligisten verdienen diese Summe circa zwischen, lass es mal 3.000 und 8.000 sein. Wir haben halt einen Minijobler.
Okay, da, auf Basis von den Aussagen ist es aber doch noch verwunderlich, dass wir jetzt tatsächlich wieder es geschafft hatten, in die A-Jugend-Bundesliga aufzusteigen überhaupt.
Ja, also nicht verwunderlich, weil der Sprung von der Oberliga in die Bundesliga in der Jugend ist, sind Welten. In der Oberliga ist es immer, sind wir noch drin, wo wir sagen können, okay, wir spielen im oberen Drittel mit, aber es kann auch ganz schnell nach unten gehen, weil dort sind auch keine Klicker des Vereine mehr. Heidenheim ist ein NLZ, die kämpfen jetzt um Aufstieg. Aalen, Stuttgarter Kickers, Waldorf, Sandhausen wird jetzt hochkommen. Das sind alles Vereine, die dritte, zweite Liga oder mit uns in der Regionalliga spielen und auch in der Jugend gute Arbeit leisten. Und so einfach dann wieder aufzusteigen ist es nicht. Und da haben wir das mit ein bisschen Glück und Unterstützung und Know-how haben wir das hingekriegt, auch wie Amateure.
Okay. Und so läuft so langsam ein bisschen die Zeit davon. Wir haben noch 20 Minuten, also zwei Drittel der Sendung sind schon rum. Wir haben noch ganz viele Fragen hier auf dem Zettel stehen, deswegen mag ich ein bisschen springen.
Zeig mal, was der A-Jugendtrainer denn da ist.
Der erzählt gerne, oder?
Ja, habe ich das zu verstehen. Da hätten wir eine Frage, der hätte dann schön ausgeholt.
Ja, aber vielleicht können wir das ja auch mal tatsächlich so mal überlegen.
Ja, aber dann braucht ihr nicht dazu. Sorry, Serkan.
Kleiner Spaß. Jetzt wird die Jugendlichen das Geld nicht locken. Wie sieht es denn mit den Trainingsbedingungen bei uns allgemein aus? Wir hatten vorhin schon mal kurz angedeutet, da gibt es Problematiken mit dem Rasen. Ich glaube, Horst Kilian wollte dazu auch noch was sagen. Wie läuft es in der Jugend? Sind die Trainingsbedingungen in Ordnung oder...
Die Trainingsbedingungen sind in Ordnung grundsätzlich. Natürlich werden wir lieber zum Beispiel mit der A-Jugend oder mit der U15, die ebenfalls Rasen spielen sollte für ihre Punktspiele, das eine oder andere Mal auf dem Rasen trainieren. Aber wenn die erste schon nicht trainieren kann auf dem Rasen, können wir es natürlich zweimal nicht. Ah, klar. Das wäre sicherlich zu verbessern, wenn es möglich wäre. Aber ansonsten haben wir eigentlich mehr oder weniger sehr, sehr gute. Wir werden ja immer wieder gelobt, wenn Gegner zu uns kommen. Ach Gott, was ihr da habt, das ist ja wunderbar im Vergleich zu uns. Also das hört man öfter. Ich bin für meinen Teil.
Aber jetzt, wenn wir jetzt den Rasen mal so nehmen, was ist denn an dem Rasen so, dass er eigentlich nie bespielbar ist?
Ja, weil die Stadt gesperrt hat.
Ja, warum denn?
Ich meine, sieht aus wie ein
Golfplatz. Schnee, Schimmel, höre ich immer wieder.
Irgendwas ist immer, das ist jedes Jahr. Jedes Jahr ist irgendetwas, was ihnen nicht gefällt am Rasen und dann wird er gesperrt. Fertig. Ich frage nicht, was, das nützt ja nichts.
Wir sind keine Rasenspezialisten.
Ja gut, aber ich meine, es kann doch nicht sein, das Ding ist wirklich die Hälfte der Zeit gesperrt. Hey.
Also da sind wir auch falsche Ansprechpartner. Ich weiß, dass der Herr Leib und der Herr Hafner immer wieder mit der Stadt kontaktieren, auch der Herr Kotschak. Die sind da immer dran und natürlich hat die Erstmannschaft Vorrang vor allem und sie versuchen ja auch alles und wir haben immer wieder mal das Glück, dass wenn der Rasen mal gut ist, dass der Kenner uns dann auch drauf lässt, aber letztendlich ist die Stadt halt am längeren Hebel und wenn die sagt, er hat Schneeschimmel oder er ist halt unbespielbar, dann müssen wir das halt hinnehmen.
Habe ich wieder ein neues Wort gelernt irgendwie.
Schneeschimmel? Ja. Das habe ich auch jetzt auf meinen Waldhofzeiten.
Okay, der Trainingsbetrieb scheint aber soweit gewährleistet zu sein, die Bedingungen sind in Ordnung, im Spielbetrieb sieht es aber nicht ganz so aus. Die A-Jugend musste, obwohl es eigentlich beim DFB Pflicht ist, dass man auf Rasen spielt, also auf Echtrasen, musste sie beim ersten Heimspiel nach der Rückrunde oder in der Rückrunde auf den Kunstrasen ausweichen. Was gibt es zu der Problematik zu sagen und vor allem, was sagt der DFB dazu?
Also zunächst ist es jetzt mal so, dass wir am Sonntag auch wieder damit rechnen müssen, nicht auf dem Rasen spielen zu dürfen.
Samstag.
Anfang dieser Saison war es also so, dass der DFB uns gesagt hat, so wie in der letzten Saison, mehrere Spiele auf Kunststraßen, das können wir so nicht tolerieren. Man kann mal ein Spiel oder so, da lassen wir uns mit uns reden. Aber wenn das eine größere Menge annimmt, wo die Plätze nicht bespielbar sind, die Rasenplätze, dann müsst ihr euch einen anderen Rasenplatz suchen. Und jetzt sucht mal irgendwo anders bei einem anderen Verein einen Rasenplatz. Zu der Zeit, dass wir unsere Spiele da drauf absolvieren können. Das wird also ein schwieriges Programm, irgendwie sowas zu finden beim anderen Verein.
Ist es in der Situation denn förderlich, dass die Stadt plant, jetzt noch eine weitere Sportart bei uns austragen zu lassen im Stadion auf dem Rasen?
Förderlich? Das klingt nach Stichwort Bandits. Also wir hatten ja in der letzten Saison ja schon dieses Probespiel, was die Bandits gemacht haben bei uns, American Football. Und die Verhältnisse, die wir dort angetroffen haben, waren nicht zufriedenstellend, überhaupt nicht.
Nach dem Spiel dann?
Naja, vor dem Spiel schon. Das hat schon begonnen, freitags, alle Kabinen drüben belegt mit Materialien. Wir konnten also freitags die Kabinen für unseren Trainingsbetrieb im Jugendbereich, das ziehen sich ja etliche Mannschaften drüben um, praktisch nicht benutzen. Ging weiter mit am Samstag beim Spieltag, dass also praktisch für uns der Eintritt beschwerlich war, aufs Gelände überhaupt zu kommen, weil die haben ja alles, haben so einen Torbogen aufgeblasen und haben die Leute hingesetzt und nach Eintritt verlangt und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, über den Platz will ich jetzt gar nichts sagen, die haben sich vielleicht besonders Mühe gegeben, den Platz zu schonen, ich weiß es nicht, egal. Wir werden in Kürze ein Gespräch mit den verantwortlichen Bandits und von der Stadt haben. Auch der Herr Leib ist dabei, um einfach zu klären, dass es so, wie es beim letzten Mal war, nicht möglich ist. Also die müssen sich einschränken, die müssen halt, die Kabine müssen freitagsabends für uns frei sein. Der Eingang, der muss auch frei sein für unsere Eltern, unsere Jugendspieler, die müssen da reinkommen können. Man kann ja nicht die Leute alle anknallen und sagen, wir brauchen einen Eintritt von euch. Die haben es dann, ja, sie haben dann später durchgelassen, aber das geht so nicht. Wir müssen ja auch von dem Gelände mit dem Auto fahren können. Unsere Mannschaften, die fahren ja zum Teil dann vom Waldhofplatz weg zu Auswärtsspielen mit einem unserer Busse. Die kommen da nicht raus, weil die vorne alles zumachen. Also das muss alles besprochen werden. Ich denke, wir kriegen das hin. Wir müssen es jetzt tolerieren, sage ich jetzt mal, und auch akzeptieren. Die Entscheidung der Stadt ist jetzt so gefallen. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Wir haben beim Spielplan geguckt, dass wir da möglichst bei diesen drei Spielen, die uns jetzt schon terminlich genannt sind, dass wir da bei zwei Terminen haben wir da keine Probleme. Ich hoffe, dass die Pokalrunde nicht uns da noch einen Strich durch die Rechnung macht. Bei einem dieser Termine haben wir Mädchenmannschaft spielen. Bei uns, da weiß ich noch nicht, wie das funktioniert. Das muss man dann sehen, muss man besprechen.
Ist es aber nicht merkwürdig, dass zunächst eine Entscheidung getroffen wird und dann hinterher gesprochen wird, wie man das denn regelt? Sollte man das nicht eigentlich umgekehrt machen?
Ja, wünschenswert wäre das natürlich. Und als ich noch gehört habe, dass sie in der Hinterhand den Platz bei der MTG, wo sie jetzt schon seit Jahren spielen, haben, für den Fall, dass man bei uns der Platz gesperrt wird, kann ja auch denen mal passieren, so wie es uns jetzt schon ein paar Mal passiert ist, und sie dann dahin ausweichen können. Wir haben keine Ausweichmöglichkeit.
Ja, warum nicht? Warum könnten wir denn nicht zur MTG gehen?
Ich habe es noch nicht probiert. Vielleicht sollten wir es mal probieren, ob wir da bei der MTG vielleicht unterkommen, wenn wir mal mit der A-Jugend nicht bei uns im Stadion auf dem Hauptspielfeld spielen können. Wäre eine Überlegung, ja. Könnte ich mal mit der MTG Kontakt aufnehmen, ob sowas realisierbar wäre.
Ja, die spielt ja, wenn die Bandits jetzt immer dort spielen, dann muss ja Platz sein.
Ja, und Moment, der wird ja freigehalten damit für den Fall, dass...
Ja, gut.
Aber da sind ja nicht nur die Bandits drauf gewesen, das sind ja ganz andere Leichtathletik, Trainingseinheiten und Spielfeste und was weiß ich.
Unser Fandachverband Pro Waldhof hat in dieser Woche auch dazu Stellung bezogen. Wenn ich es kurz zusammenfassen darf, war der letztliche Punkt, dass man grundsätzlich kein Problem mit den Bandits hat, nur unter den Bedingungen, wie es momentan abläuft, sehen wir es eigentlich nicht als gut an und auch nicht als förderlich für den SV Waldhof, wenn die Bandits da spielen, als kurze Zusammenfassung.
Wenn die noch einen Platz für ein Wappen?
Nein, das kann ich dir schon sagen, da läuft gar nichts. Es sind nur Gäste und bleiben Gäste.
Ich habe mir fest vorgenommen, bei dem Gespräch, was wir jetzt, wie gesagt, in Kürze demnächst haben, also ich sage jetzt einmal, Seppel Herberger, der wird sich im Grab rumdrehen, wenn man den Jugend- und Amateurfußball derart ja, auf die Seite drückt. Mit einer für dieses Stadion eigentlich völlig untypische Sportart. Es fängt schon, beim letzten Mal, weiß ich noch, wo sie da waren, da haben sie ihre Maste am Torpfosten festgemacht. Wenn es regulär läuft, ist das nicht mehr erlaubt. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt dann diesmal machen wollen. Ob sie dann die Tore abbauen und stellen Masten hin. Ja, wisst ihr, die haben doch diese...
Ja.
Das haben wir beim letzten Mal, war Ausnahmeregelung am Torpfosten zu befestigen, diese Masten. Das wäre jetzt nicht mehr möglich. Ich bin mal gespannt.
Okay. Ich glaube, damit ist alles zu dem Thema gesagt. Dasch?
Ja. Ich bin,
der Horst muss auch mal wieder ein bisschen runterkommen.
dann stell doch mal dem Simon eine Frage. Vielleicht, also.
Hier, sie transparent. Das ist doch eine interessante Frage noch. Allgemein hat man bei den angestellten Mitarbeitern des Jugendförderzentrums das Gefühl, dass diese sich eher Dietmar Hopp als dem SVW zugehörig fühlen. Wie ist das bei euch beiden?
Ja, total. Was ein Schwachsinn.
Bei euch beiden meinst du jetzt und ich bin nicht angestellt beim SVW.
Ja, so zugehörig.
Ich hoffe, da stand aber auch das mit dem Angestellten.
Ja, also ich fühle mich nicht als Angestellter.
Bei den angestellten Mitarbeitern.
Okay.
keine Antwort. Eigentlich habe ich keine Antwort auf diese Frage. Erstens, Anpfiff ins Leben ist mein Arbeitgeber. Anpfiff ins Leben ist ein soziales Projekt, wo der Herr Hopp ins Leben gerufen hat. Herr Hopp persönlich kenne ich sogar gar nicht. Und er ist ein sehr netter Mann. Er ist auch ein Gönner, unbestritten hier, glaube ich, in ganz Europa oder ganz weltweit. Das, was er in Heidelberg in der Medizinforschung etc. Ja. Kultur macht. Natürlich freue ich mich, in seinem Unternehmen bzw. in seinem Gebiet zu sein. Aber wir arbeiten für den Waldhof Mannheim. Es ist die Jugend vom Waldhof Mannheim. Und angestellte Mitarbeiter, ja, das bin nun mal ich und die Frau Bruckert.
Und die Frau Bruckert, Jenny Bruckert, hat sie denn eine Verbindung zum SVW oder ist sie einfach nur zufälligerweise reingerutscht?
Ja, die arbeitet ja auch beim Waldhof Mannheim.
Ja, aber
bei Anpfiff sind sie eben angestellt und beim Waldhof Mannheim. Natürlich hat die einen Bezug dazu.
Okay. Das Jugendförderzentrum wurde frisch gestrichen.
Ja.
Stimmt es, dass aus Reihen der Jugendspieler der fehlende Bezug zum SVW in diesem Zusammenhang bemängelt wurde?
Oh, da müssen Sie die Spieler fragen.
Wie sieht er denn aus, der Raum jetzt weiß gestrichen?
Ich weiß, ja, ich weiß, welche Bezug. Also draußen müsste man noch mal ein bisschen streichen, weil ein bisschen, aber innen drin wurde es gestrichen weiß. Hinten drin ist es so leicht bläulich und vorne ist noch ein grüner Streifen drin.
Okay, ein blau-schwarzer Streifen wäre nicht drin gewesen.
Zu der Zeit war ich leider wirklich nicht im Zentrum, aber ganz ehrlich, wenn jemand so viel, also dafür habe ich keine Zeit, auch mir Gedanken zu machen, und ich glaube, das war einfach so abgesprochen, mein wer bezahlt, bestellt.
Ja gut, aber jetzt mal ernsthaft, also ich meine, es ist doch schon nett, dass man auch optisch sieht, dass das Jugendförderzentrum zum Waldhof gehört.
Klar,
und wenn logisch. Da jetzt keine Raute, nichts, ich meine, vorher waren halt die...
Da sind genug Rauten, auch Autos, drin.
Autos sind
Rauten
drin.
Sind drin.
Natürlich.
Die Farbe grün, klar, logisch. Okay. Gott sei Dank ist es nicht rot, ich kann auch rot machen. Also kein, Nein, also uns, Mitarbeitern oder allen drum und dran, ob grün, blau, schwarz, gelb, wir haben andere Sorgen, auch die Frau Bruckert. Diese grüne Strich, klar, logisch sagt man dann ad hoc, das höre ich aus, habe ich auch gleich gesagt, blau-schwarz wäre uns lieber. Aber es war jetzt halt
so. Ja, wer hat es denn bestimmt?
Ah, das ist von Waldorf aus bestimmt worden, von Anpfiff ins Leben, dass da ein Streif rein muss, ohne dass wir davon in Kenntnis gesetzt worden sind.
Also sollen wir einfach mal kurz ausmachen, dass wir den grünen Streifen blau-schwarz machen?
Wir sind, glaube ich, die Frau Bruckert hat, glaube ich, ein Projekt in Osterferien mit dem Daniel
Hoffner,
genau. Der hat ja auch unser Kiosk und ins Stadion mitgeholfen. Da wollen wir ein bisschen was verändern. Das haben wir schon im Blick und haben die Planung laufen schon, und dann kann der Herr oder die Dame aber auch gern persönlich vorbeikommen, dann erklären wir das Aug zu Aug und dann, ja.
Okay, das ist ja wirklich schnell, schon 52. Dann nehmen wir noch eine Frage vom Jasper. Der SVW fängt wieder an zu investieren, zum Beispiel Neuverpflichtungen, Modernisierung der VIP-Räume. Kommt auch Geld bei der Jugend an?
Geht bei der Jugend in dem Zusammenhang sicher nicht. Ich war zwar mal draußen mit einem Kindergarten im Karl-Benz-Stadion. Die Leiterin des Kindergartens hat mich mal angefragt. Die Kinder wollen mal unbedingt das Karl-Benz-Stadion sehen. Und da war ich da draußen mit den Jungs und auch der Mädchen waren, glaube ich, auch dabei. Und da haben sie das Stadion angeguckt. Und da waren wir auch oben in den VIP-Räumen, sind die gerade hergerichtet worden wieder. Und jetzt, da war eine Dame da, die also die Leitung dieses Projektes hat, Herrichen der Wippräume. Ich weiß, Falkenstein, glaube ich. Ich sagte mir, wenn da was übrig ist, dann lassen wir euch was zukommen. Also ich warte mal drauf, ob was übrig bleibt.
Wie Farbe oder was?
Nein, an Geld.
Ja, auch nicht, blau-schwarz, oder?
Nein, nicht an Farbe. Geld,
ich
natürlich.
Weiß nicht, ich war nicht in den Business Club Räumen, seitdem sie renoviert wurden. Sind die blau-schwarz?
Ich war auch noch nicht drin, seit sie renoviert wurden. Also. Ich komme hier, vielleicht der Horst Kilian nimmt dich an die Hand.
Wir hatten es gerade von Investoren, beziehungsweise Investitionen, da leite ich über zu Investoren. Steffen Künstler hatte irgendwann vor einem Monat circa, glaube ich, in Mannheimer Morgen verkündet, dass es Gespräche gäbe, irgendwie den Profispielbetrieb beim SV Waldhof gegebenenfalls auszugliedern. Der Jasper möchte wissen, was dann mit der Jugend passieren würde und ob es diesbezüglich schon Gespräche gab mit der Jugend.
Willst du nichts sagen oder ich nichts sagen?
Mit mir nicht. Also ich weiß davon gar nichts.
Wir wissen nichts.
Okay. Klare Antwort.
Ich lese auch nicht immer Mannheimer Morgen. Also ab und zu mal Rhein-Neckar Zeitung.
Ja, er wurde gefragt irgendwie von dem Journalisten, ich weiß gar nicht, wer das in dem Fall war, kann durchaus Roland Bode gewesen sein, und hat dann geantwortet, dass das durchaus im Rahmen des Möglichen wäre. Irgendwie.
Also man hört ja immer viel munkeln auf dem Fußballplatz, das ist ja besser wie die Bild-Zeitung. Das hat man mal gehört, aber offiziell beziehungsweise genaue Hintergründe oder was überhaupt eine Ausgliederung wirklich bedeutet, bin ich leider nicht ziemlich informiert worden.
Okay.
Gut, dann hier hätte ich noch eine.
Der Schröder wollte gerade noch was fragen. Lass doch den Schröder auch mal was fragen.
Der Schröder wollte eigentlich fragen, wie die funktioniert die Zusammenarbeit mit Trainer Kenan Kocak in Blickrichtung U17 und U19.
Guckt ihr
euch beide weg?
Nein, warum der Schredderfänger? Nein, sie funktioniert gut. Es kann immer besser werden, natürlich. Wie ich vorhin auch schon sagte, es gibt immer bessere und schlechtere Sachen, aber für uns ist wichtig, was passiert mit den Jungs am Ende der Saison in der A-Jugend. Er übernimmt anscheinend, laut Gespräche kommen jetzt noch, oder es sind schon Gespräche geführt worden, werden wieder drei Spieler wieder in den Kader der ersten Mannschaft übernommen, und es ist eine gute Quote, dass wir jetzt schon seit 3 Jahren immer 2-3 Spieler übernommen bekommen. Das ist wichtig für uns, das ist auch ein Argument, um das Thema vorhin nochmal aufzugreifen, um dann einfach bei den Jungs positiv dazustehen. Und man sieht ja, Moritz Nagel ein Beispiel, hat er gut geformt, Christoph Becker jetzt leider auch halt gut, und
Ja, das ist schon.
Entschuldigung. Nee,
nein, aber. Gestern gedacht.
So kurz. Ja, das dachte ich mir. Daher ist die Kommunikation auch. Manchmal überlasse ich das auch mit dem Serkan, weil Trainer zu Trainer ist wieder was anderes. Ich bin nicht immer direkt bei der U19 dabei und der Horst auch nicht. Und letztendlich, es kann alles besser werden, es kann auch alles schlechter werden.
In dem Zusammenhang, wie sieht es denn da mit unserem unnationalen Spieler aus der B-Jugend aus, dem A-Jugend. Ronaldo Rudovic?
Da ist A-Jugend.
Muss gar nicht in der B-Jugend auch noch einen haben. Okay, A-Jugend. Also, nee, A-Jugend. Also, sieht gut aus.
Ach so.
Nee, gibt es da schon Planungen, den in den Regionalliga-Kader aufzunehmen? War er schon in der Sichtung dabei? Oder?
Ich glaube, das müsstest du eher den Kenan fragen. Aber.
Genau, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Und ich hoffe, dass er auch auf dem Zettel steht vom Kenan, weil ohne ihn würde man jetzt nicht, ich meine, wir stehen nicht gut da in der A-Jugend, aber ohne ihn würde man schlechter dastehen, und er ist eigentlich der Fels in der Brandung.
Habe ich das vorhin richtig gehört, oder war das nur auf den DFB bezogen, wenn er berufen wird in die U-Nationalmannschaft?
Nur auf den deutschen Fußball.
Ach, schade. Ja.
Richtig. Aber wenn er einen internationalen Transfer machen würde, müssen wir mal mit seinem Berater quatschen, dass er dann kriegen wir, glaube ich, auch was.
Müssen wir aber erst einmal einen Vertrag mit ihm haben, ne, wenn es geht. Dass es da rentiert.
Dass es richtig rentieren wird, richtig.
Ja. Okay, den Vertrag müssen wir dann wieder irgendwie bezahlen können. Dann und dann beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Und,
ja, aber hätte das denn jemand auf dem Zettel, oder würden wir das glatt vergessen?
War es mit dem Vertrag?
dass wir dann von jemandem Geld kriegen, wenn er nach 10 Jahren mal ins Ausland wechselt. Erinnert sich dann jemand dran auf der Geschäftsstelle?
Es wird ja immer veröffentlicht. Da gibt es ein DFB-Journal. Mhm. Ich weiß nicht, in welchen Abständen das kommt, Vierteljahr, Halbjahr, ich kann es jetzt nicht sagen. Und da wird es veröffentlicht, mhm. wenn er einen Vertrag, einen Profivertrag unterschreibt oder wenn er dann später wechselt dahin, das wird da veröffentlicht. Und da muss natürlich von Seiten der Geschäftsstelle, auch von uns natürlich, weil die Geschäftsstelle kann auch nicht alle Spieler kennen, wir gucken da auch drauf und dann kriegt dann der Herr Leib von uns, wenn wir das erkennen, die Nachricht, oh, da ist ein Spieler, der war mal in der Jugend bei uns. Da muss er sich mit dem DFB in Verbindung setzen.
Dem Forum entgeht es bestimmt nicht.
Uns auch nicht. Gut, wir sind am Ende der Sendung. War spannend. Wir könnten durchaus noch weiter plaudern. Allerdings kommt jetzt gleich die nächste Sendung. Wir sind am Ende. Unsere nächste Sendung hört ihr, jetzt muss ich gerade mal schauen, oh, am 1. April. Erster Mittwoch im Monat, wie immer, 20 April, Uhr. Live im Bermudafunk. Kommt alle am Samstag, auch wenn es bislang in der Rückrunde nicht so lief, ins Karl-Benz-Stadion. Der SV Waldhof empfängt den SVN Zweibrücken. Die weiteren Termine könnt ihr der Tagespresse entnehmen. Ich bedanke mich bei Horst Kilian für das tolle Gespräch.
Ich danke mich auch.
Danke Simon irgendwie für die Auskünfte. Und ansonsten waren am Mikrofon heute der Dasch, der Schröder
und der Ivo.
Bis ja,
dreimal gucken
müssen. Dann. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ciao. Da hinten.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt.
Fußball ist this is a Radio.
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.